ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Die Platte mit dem brennenden Schwimmbad.
Bing, bing, dang, dong, dong, ging, ging.
Die Narben aus der Kindheit, die man dann auch später nicht los wird.
Können wir jetzt bitte unsere hirntoten, halb angezogenen Funk-Hop-Rock-Tiere zurückhaben?
Baba! Wo ist denn das lustige Ding, 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 ding?
In einem Interview hat er mir Around the World auf der Akustikgitarre vorgespielt. Doesn't that sound really shitty when you play it on an acoustic guitar and there's no flea around?
Ich bin Frank König, hallo. Jetzt ist es endlich soweit. Wir sprechen über eins der von euch am häufigsten gewünschten Alben. Californication von den Red Hot Chili Peppers, rausgekommen am 8. Juni 1999. Das ist mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge 25 Jahre her. Unter anderem Markus Göbel, Uwe Miethe, Nathalie Knabe, Christian Schwingweiler, Martin Langhans aus der Schweiz und Niklas Liebig aus Schweinfurt haben sich das Album gewünscht. Und Niklas schreibt: Gerade der Wechsel aus wilder Strophe und eingängigen Chorus macht die Band so einzigartig, trotz der typischen, aber leider auch klanglich mäßigen Produktion von Rick Rubin. Auslöser für diese Mail war eine Situation, als ich mit meinem 7-jährigen Sohn auf dem Sofa saß und einfach nur Musik hörte. Nach einer Session deutscher Lieder von Manfred Krug bis Grönemeyer fragte ich ihn, ob er noch einen Wunsch hätte. Und er fragt dann nach dem Lied, wo der Mann so wild spricht und wo vorne drauf das Schwimmbad brennt. Around the World war gemeint von Californication. Was kann es für ein Vater Schöneres geben, als dass sich sein Sohn dessen Lieblingslieder wünscht? Vielen Dank an Niklas Liebig für die tolle Geschichte. Und auch die umstrittene Klangqualität wird uns natürlich noch beschäftigen. Ich erinnere mich, wie vermutlich viele von euch, an den 17. August 1985. Rockpalast auf der Loreley. Ich hatte den Fernseher laufen, weil ich die Headliner sehen wollte. Deep Purple. Knapp ein Jahr zuvor war ihr Comeback-Album Perfect Strangers rausgekommen. Hat mir übrigens damals mein ehemaliger Deutschlehrer zum 18. Geburtstag geschenkt. Aber vor Deep Purple hat Kollegin Efi Seibert eine bis dahin völlig unbekannte Band angesagt.
Das weiße Funk-Musik aus Los Angeles. German Television proudly presents from Los Angeles the Red Hot Chili Peppers.
Red Hot Chili Peppers. Cooler Name, dachte ich. Und dann hat's was auf die Ohren gegeben. Funk, Punk, Rap, ein unerhörter Stilmix. Und die Zugabe war FKK mit Socke auf dem Schniedel. Ach ja, da haben wir nicht schlecht gestaunt damals. Der Beginn einer Weltkarriere. 14 Jahre später kommt Californication raus, ihr 7. Studioalbum. Es sollte ihr erfolgreichstes werden. Ein Grammy gab's für diese Nummer hier, Scar Tissue. Mehr als 15 Millionen Mal hat sich Californication verkauft, vielleicht auch, weil es sich wagt, wie der Rolling Stone schrieb, spirituell und epiphanisch zu sein. Und weiter, das Album hat jene salzige Verbindung von esoterischer Mythologie und unersättlicher Musikalität, die Seelen rettet, Gemeinschaften verbindet und Kranke heilt. Nicht alle haben das so gesehen, der Autor des New Musical Express schrieb: Können wir jetzt bitte unseren hirnlosen, halb angezogenen Funk-Hop-Rocker zurückhaben? Können wir jetzt bitte unsere hirntoten, halb angezogenen Funk-Hop-Rock-Tiere zurückhaben? All diese falsche Empathie fängt an, meine entfernte Rippe kribbeln zu lassen. Klingt spannend, werden wir auch noch drüber sprechen. Und wenn ich von mir rede, dann meine ich Stefan Fahrig aus der Musikredaktion.
Hi.
Und unseren heutigen Gast, Musikjournalist, Moderator, Autor und DJ Markus Kafka. Markus, schön, dass du da bist.
Talerseits. Thanks for having me, wie man so schön sagt.
Stefan, beamen wir uns mal 25 Jahre zurück. Was war los 1999? Moment, ich muss gerade mal überlegen. Ich war im Volontariat, witzigerweise ausgerechnet in Schweinfurt, wo unser Hörer Dr. Niklas Liebig herkommt, der dieses Album sich ja auch gewünscht hat. Aber das spielt hier keine Rolle, wo ich war. Was war los in der Welt, in der Musik und ja, also, speziell bei den Red Hot Chili Peppers?
Wo ich war, kann ich dir auch sagen. Ja. Ich hatte nachts keinen Schlaf, weil 1999 ist mein Sohn geboren.
Ach, ja, wie schön.
Ja, im Jahr von Californication. Und es ist mittlerweile Red Hot Chili Peppers seine Lieblingsband. Ich weiß nicht, ob es am Geburtsjahr liegt, weil Californication ist, glaube ich, nicht sein Lieblingsalbum der Band. Gehen wir zurück, was passiert 1999. Am 1. Januar wird der Euro eingeführt. Geht noch ein bisschen an uns vorbei, weil Scheine und Münzen werden ja erst 3 Jahre später gültig. In den USA beginnt nach der Lewinsky-Affäre das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Bill Clinton und wusch! Bilder, die bleiben. Außenminister Fischer wird von einem Farbbeutel getroffen. Frage in die Runde, welche Farbe?
Rot.
Markus?
Ich hätte grün genommen.
Es war rot. Fiese Frage, ja. Musikalisch sorgt ein Nachbarschaftsstreit für einen der größten Hits 1999, Stefan Raab und sein Margendrahtzaun. Im Kino startet Matrix und in The Sixth Sense sehen wir tote Menschen. Gruselig. Hurra.
Da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet.
Und bei den Alben wären hervorzuheben die Fantastischen Vier mit 4,99 und dem ersten Song, der quasi nur aus Abkürzungen besteht, MFG.
ARD, ZDF, C&A, BRD, DDR und USA.
Santana setzt zum großen Comeback an mit Supernatural.
Haben wir übrigens demnächst.
Nächste Folge. Meilenstein.
Ja. Ach, wie toll. Nächste Folge.
Ja, reinhören. Könnt in Meilenstein. Supernatural. Ja. 1999. Santana. Ja. Und Sänger und Produzent Craig Alexander, der zeigt unter dem Künstlernamen New Radicals, was er drauf hat. You get what you give. Auch heute noch eine Riesennummer. Danach war von ihm musikmäßig nicht mehr so viel zu hören. Aber als Produzent hat er weitergearbeitet. Und was machen die Chili Peppers? Also für die Band, ich hole mal weit aus, sind die 90er Jahre, wie sagt man so schön, eine Tour de France. Also alles ging los 91 mit Blood Sugar Sex Magik. Das war so das Breakthrough-Album für die Band. Du hast schon mal erwähnt, so harte Rock- und Funk-Grooves. Also das hatten wir noch nie gehört. Und darüber Anthony Kiedis mit seinem staccatohaften Sprechgesang. Das war nicht Rap, das war was ganz Neues eigentlich, was er uns da präsentiert hat. Und damit auch ein echtes, wie sagt man so schön, Signature-Album. Das hat also den Sound der Band erstmal bestimmt. Und dieser Sound prägt sie auch nicht zuletzt. Riesenhit drauf gewesen, darf man auch nicht vergessen. Under the Bridge, das war auch notwendig, um den Erfolg ein bisschen anzuheizen. Der Erfolg ist dann allerdings so riesig, dass Gitarrist John Frusciante, dem wird es zu viel. Er steigt 92 aus. Auch bedingt natürlich durch seine Heroinsucht, der ist, was die Drogen angeht, ziemlich ausgelaugt. Die Peppers holen sich Dave Navarro als Ersatz. One Hot Minute heißt ihr gemeinsames Album im Jahr 95. Und danach wird es echt wild. Also ein Leben zwischen Live-Gigs, Drogenexzessen, Selbstfindung und, ich sage es, Wahnsinn. Also da könnte man einen eigenen Podcast machen, was bei den Chili Peppers in den 90ern alles passiert ist. John Frusciante hat in einem Interview einfach auch mal gesagt, in welcher Situation er sich befindet.
Okay, you want me to say something soulful? I'm a junkie and I love shooting up and that means I'm self-destructive.
Einfach ganz einfach. Er ist ein Junkie, er liebt es, sich Schüsse zu geben und lebt selbst zerstörerisch. Also und die Bilder, wenn man das sieht, also er war wirklich am Ende, aber das ist eine eigene Geschichte, die ja mit dem Album ein Happy End findet, muss man sagen. Meine Lieblingsgeschichte übrigens aus der Zeit ist, weil wir von diesen Selbstfindungsprozessen gesprochen, ist, wie Kiddies mal auf einem Selbsterfahrungstrip geht und den Dalai Lama trifft. Das finde ich meine Lieblingsgeschichte, weil er geht hin, kommt zum Eingang, sagt den Mönchen, guten Tag, ich hätte gern einen Termin mit Dalai Lama. Und die Mönche sagen ihm, ja komm in 3 Jahren wieder, Terminkalender ist voll.
Ja.
Und er geht zurück ins Hotel, dann wird er angerufen, er soll kommen am nächsten Tag, er hätte einen Termin.
Ach ja.
Er geht hin und sie sprechen ein bisschen und am Ende sagt der Dalai Lama, wenn die Beastie Boys nächstes Mal wieder ein Free Tibet Konzert geben, dann sollen sie verdammt nochmal zusagen, wenn sie angefragt werden. Und verlässt den Dalai Lama. 98, dann beschließt die Band, ein neues Album aufzunehmen und es soll einen neuen Sound geben. Also sie fragen verschiedene Produzenten an, Brian Eno war dabei, YouTube-Produzent Daniel Lanois und schlussendlich auch David Bowie. Es sieht so aus, als sollte es elektronischer werden, aber alle sagen ab. Also bleiben sie bei ihrem Erfolgsproduzenten Rick Rubin. Geprobt wird in der Garage auf dem Anwesen von Bassist Flea. Dave Navarro war in letzter Zeit da auch immer wieder unter Drogen bei den Sessions erschienen. Er fliegt. Ganz einfach. Und dann kommt John Frusciante wieder ins Spiel. Der hat 97 einen Zug gemacht, ist allerdings körperlich in einem wahnsinnig schlechten Zustand. Zeitweise besitzt er auch in dieser Phase keine Gitarren mehr. Also ich glaube auch irgendwann mal sein Haus oder seine Wohnung abgebrannt. Er muss sich Instrumente leihen. Er ist auch nicht mehr in der Lage, richtig gut zu spielen. Also um den Entzug herum, muss man sagen. Kiddies kauft ihm übrigens erstmal eine neue Stratocaster, damit er was zu spielen hat. Aber um das Ganze kurz zu gestalten, sie proben gemeinsam, schreiben Songs, die Bandchemie stimmt und dann nehmen sie mit Californication eben einen echten Meilenstein auf.
Markus, während ich 1999 in Schweinfurt rumvolontiert habe, warst du bei Viva 2 sozusagen im Heart of Rock'n'Roll damals. Wie ist Californication bei dir angekommen und warum ist es für dich ein Meilenstein?
Ja, stimmt es. Ich war ja von 98 bis 2000, 3 Jahre lang bei Viva 2. Mhm. Und das war einer der wichtigsten Releases überhaupt. Da hat ja mehr oder weniger der ganze Sender drauf gewartet. So die Clips, die es von Blood Sugar Sex Magik gab, also allen voran Give It Away und Under the Bridge, die liefen ja bei uns rauf und runter, waren fester Bestandteil des Programms. Und One Hot Minute fanden dann die meisten Leute bei uns auch nicht so geil. Und wir hatten damals auch so ein bisschen genug von diesem ganzen New-Metal-Kram, hier Crossover, Limp Bizkit, Korn, Linkin Park, Papa Roach und wie sie alle heißen. Und es war für uns alle, fanden wir, höchste Zeit, dass das Original mal wieder kommt. Und wir waren natürlich genauso gespannt, wie sich die Rückkehr von John Frusciante auswirken würde. Dave Navarro fand ich als Gitarrist bei Chains Addiction toll, aber bei den Chili Peppers halt gar nicht, da stimmte die Chemie nicht. Und ich weiß noch, ich habe ein paar Wochen vor dem Release habe ich die Promo-CD des Albums bekommen, weil ich dann auch die Interviews dazu machen sollte. Und diese Promo-CD, die hat er natürlich im ganzen Sender die Runde gemacht. Da wurde gebrannt 24/7 und das Ding auf Tape aufgenommen. Alle haben die gehört, alle haben die gefeiert. Und was mich persönlich halt sofort begeistert hat, waren diese musikalisch und auch textlich vollkommen neuen Ebenen, die sich da aufgetan haben. Yeah. Dem Vernehmen nach war es ja ein bisschen so, dass man auf Basis der melodischeren und ein bisschen nachdenklicheren Songs von Blood Sugar Sex Magik, also vor allem Under the Bridge und Breaking the Girl, was Neues entstehen lassen wollte. Also so hat es mir dann John im Interview erzählt. Und ich finde, das ist komplett aufgegangen und gelungen. Also den Groove hatten sie ja noch von früher. Und insgesamt war es jetzt aber musikalisch und textlich viel deeper, viel vielschichtiger und spannender. Und was ich gut fand, mit deutlich weniger Testosteron in jeder Hinsicht. Ja. Und es war halt so, es war jetzt halt nicht so, so ein darkes Album, aber es war halt schon so ein bisschen sanfter und düsterer, als es zuvor der Fall war. Und ich dachte nicht, dass ich das jemals an irgendeinem Punkt in der Karriere der Band sagen könnte, aber die waren halt so ein bisschen älter und ein bisschen weiser und ich dachte nicht, dass sie das jemals werden würden.
Ja, steigen wir ein ins Album, wie es bei uns üblich ist mit dem Opener. Klar, hier kommt der Song, wo der Mann so wild spricht und wo vorne drauf das Schwimmbad pennt. Hier ist Around the World, der Opener von Californication. Eine Energie, das ist unfassbar.
Ja, das ist alles noch oldschool und so, da hat man sich gedacht, klar, das sind sie, sie sind zurück. Und dann dauert es ja nicht lange bis zum Refrain und man denkt sich
wunderschön.
So,
danke.
Plötzlich hast du eine hitverdächtige Hook da drin, ne? Unglaublich. Around the World, ein Opener, der dem geneigten Red Hot Chili Peppers Fan, wir haben es gerade schon davon gehabt, 1999 gegeben hat, was sie oder er erwarten konnte. Das war jetzt noch nicht so viel von neuen Stilelementen, wenn man mal von diesem Refrain absieht, Stefan. Ne?
Na gut, die ersten 1,59 Sekunden. Also sagen wir mal, bis der Refrain einsetzt. Und bei dem Song dürfte sich auch, wer war das, der Autor des New Musical Express wieder gefreut haben. Ja. Denn da waren ein bisschen seine halb angezogenen Funk-Hop-Rocker-Tiere wieder zurück am Anfang. Super verzerrter Noisy Bass, dann das Gitarren-Intro auch verzerrt. Dieses Bending, so ein typisches Frusciante-Element. Auch gern genommen bei der Tour, nicht nur bei der Tour, auch später als Opener. Ja. Das fing dann mit so einer Session an zwischen Flea und Frusciante, eher mit diesem verzerrten Bass. Da haben sie sich einen abgerockt, gejammt, bis sie dann entweder in Around the World oder auch gerne mal in Don't Stop gelandet sind. Dann kommt eigentlich, was wir auch kannten von früher noch, diese klassische Parliament-Funk-Bassfigur. Wenn er hochgeht im Bass. Das ist so eine klassische Parliament-Funk-Figur im Bass.
Was bedeutet das?
Parliament war ja eine der großen Funk-Bands überhaupt.
Sagen, genau, dass man
und,
das weiß.
Es ist, also er hat ja viel Slap-Bass gespielt, Flea. Also wo du mit dem Daumen auf die Seiten schlägst, das nimmt er hier zurück. Hier nimmt er nur mit den Fingern, geht er dann auf die höheren Bünde des Basses und macht dieses Geploppe, ne? Also er hat sich da in der Spielweise schon ein bisschen verändert. Er ist vom Slap weg, bleibt aber immer noch in einem seiner Lieblings-Bassfiguren. Parliament war eine seiner ganz großen Vorbilder. Dazu dann diese diese 16er-Figur für Nerds, ich weiß, das ist diese Gitarrenfigur. Das ist so ein typischer Frusciante eigentlich. Also auf dem Album hören wir so Ähnliches noch bei Purple Stain. Übrigens, Markus, weil wir es mit Testosteron haben, ein Song, den ich, ja. Entschuldigung.
Der geht schon in die Richtung.
Ja, pornografisch ist. Aber ein sehr gern genommenes Stilmittel bei Frusciante, diese 16er-Figuren, wie gesagt, bei Purple Stain. Später bei By the Way hatte das am Anfang auch, ne? Dieses Deep oder Can't Stop. Überall benutzt er diese Figuren, einfach diese Single Notes nennt sich das, weil keine Akkorde gespielt werden.
Ist so lustig, er hat mir mal so in einem Interview hat er mir Around the World auf der Akustikgitarre vorgespielt, so diese ersten paar Noten und meinte so zu mir, doesn't that sound really shitty when you play it on an acoustic guitar and there's no flea around?
Die Jungs sind ein Monsterpaar, das muss man schon, kann man vorweg schon mal, die ganze Band ist einfach Monster. Das ist eine der, wie ich finde, wenigen Bands, wo jeder Musiker in Fachmagazinen permanent auftaucht. Also Flea ist immer auf irgendwelchen Titelseiten von Bassmagazinen, Frusciante immer auf Titelseiten von Gitarren, Chad Smith immer auf Drummagazinen. Also sag mir mal eine Band, wo da immer diese, das sind Vorbilder, also die sind von ihrem Stil her absolut stilprägend und Vorbilder in der, für ihre Instrumente, muss man sagen. Und schön ist natürlich der Text hin, wir wundern uns, dieses Bing, Bing, Dang, Dong, Dong, Ging, Ging. Hat ein bisschen was mit dem Frosch zu tun, mit dem Klingelklon. Ding, ding, dung, ding, ding, dung, dung. Ganz einfach. Also, es war ja so, dass bei dem Demo, als sie in der Garage das geprobt haben, war noch kein Text da. Und da hat Anthony Kiedis dieses Sketten gemacht.
Ja.
Ja, also dieses Bing, Bing, Dong, Dong, Ding, also Ding, 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 Ding.
Quasi die Stimme als Instrument.
Ja, genutzt, hat improvisiert. Nachher haben sie das geändert. Es gibt ja einen neuen Refrain, den wir hören. Nur war dann die Tochter von Flea, hatte damals die Demos gehört, als sie in der Garage aufgenommen haben, hörte dann das fertige Produkt und sagte, Papa, wo ist denn das lustige Ding, 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 Ding? Und dann haben sie tatsächlich im letzten Refrain das nochmal mit draufgenommen. Finde ich sehr, sehr, sehr schön.
Hören wir uns mal an.
It's a crazy frog.
Markus, im Text von Anthony Kiedis geht es um die Schönheit der Welt, das hektische Tourleben und die Inspiration kam unter anderem auch von Roberto Beninis Film Das Leben ist schön. Es ist eine krasse Mischung, ne?
Ja, er quillt sie super zusammen. Also wahrscheinlich wollte er aber auch schon immer mal Ding, 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 Dong singen und das in dem Song drin auch lassen. Und ansonsten, er hat halt die Augen aufgemacht und so die Schönheit der Welt, die es ja auch auf Tour zwischendurch mal gibt, dann auch gesehen. Und es gibt auch diese eine Textzeile, Alabama Baby say Hallelujah, good God girl, I wish I knew you.
Ja.
Und das ist zum Beispiel ein Chormädchen, das er in der Kirche in Alabama gesehen hat. Und ich finde es das toll, dass der so autobiografische Texte schreibt und so viele Bilder dadurch auch erzeugt. Und das ist generell eine Sache, die sich so wie ein roter Faden durchs Album zieht, dass eben sehr, sehr viele Bilder, sehr, sehr viele Metaphern auch in den Texten vorkommen. Mhm. Und die Texte generell sind halt auch wirklich das, was vorher auch angesprochen wurde, was die Band in den 90ern und auch schon davor teilweise durchgemacht hat, so mit Entfremdung, Abhängigkeiten, Selbstzerstörung. Und zu dem Zeitpunkt, als die Platte entstanden ist, da war zwar John nach Entzug wieder clean, aber Anthony war es ja noch nicht.
Mhm.
Der hatte ja 95 einen Rückfall und ist dann erst seit 2000 clean gewesen. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen vor dem Hintergrund, was in den Texten erzählt wird.
Und auch Chad Smith war ja auch bis, ich glaube, 2004, er war jetzt nicht der Junkie wie die anderen, aber er war ja auch alkoholabhängig zeitweise. Ich glaube, er hat 2004 den Entzug gemacht.
Und ja, vergisst man dann auch immer, weil man halt sagt, so die anderen sind
schwer. Weil der auch so cool ist immer.
Ja. So.
Ja, der ist auch immer so cool. Und immer was der leistet am Schlagzeug, man kann sich das gar nicht vorstellen.
Ja.
Klar, aber der hatte massive Alkoholprobleme auch. Und weil man immer sagt, ja, hier die anderen Heroin und hier nur Alkoholiker. Aber
ja,
das
nee,
ist natürlich genauso tödlich. Ne?
Also genau. Ich möchte an der Stelle sagen, das ist nicht cool. Also die Jungs waren echt schwer abhängig. Ich möchte auch nochmal aus der Biografie von Scar Tissue von Anthony Kiedis, wo er die Geschichte erzählt, also mit einer Lockerheit, wo er dann einfach sich in dieser Zeit einfach mal in ein Hotel zurückgezogen hat und dort nichts anderes getan hat, als Drogen konsumiert. Und dann ging ihm das Geld aus und dann fiel ihm ein, er hat noch irgendwo $5,000 in der Hose, die in seinem Haus liegt, fährt zu seinem Haus, macht die Garage auf, das ganze Haus ist leer, weil er im Drogenwahn vergessen hat, dass er einen Makler beauftragt hat, sein Haus zu verkaufen. Und es wurde halt verkauft in der Zeit und alles war eingelagert.
Ich kann auch noch so viel zu John erzählen, weil ich dann mit ihm separat noch mal ein Interview gemacht habe, wo er sehr ausführlich drüber gesprochen hat, aber das sind wirklich erschütternde Geschichten. Hm. Vielleicht kommen wir da nachher noch dazu. Ja.
Viele Red Hot Chili Peppers Fans werden aber trotz des recht typischen Openers Around the World schon gewusst haben, dass sich auf Californication auch was Neues tut, was den Bandsound betrifft. Scar Tissue war nämlich die Leadsingle des Albums und schon 2 Wochen zuvor erschienen, nämlich am 25. Mai. Und im Jahr 2000 hat es einen Grammy gekriegt für den besten Rocksong. Und hier kommt Scar Tissue. Scar Tissue that I wish you saw, sarcastic Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you. With the birds I'll share, with the birds I'll share, it's a lonely view.
Ja, das ist so eine Blaupause, finde ich, vom Chili Pepper Sound, der danach einfach auch entstanden ist. Ja. I push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra, I'm falling all over myself to lift your heart in case you're here, cause with the birds I'll share. Irgendjemand hatte mal gesagt, die früheren Peppers, die hast du gehört, wenn du auf einer Party warst und die späteren, wenn du im Auto zur Party gefahren bist.
Ja. Oder wenn man es gechillt hat, hinterher vielleicht. Scar Tissue, durchgängig relaxed, ein bisschen laid back, eine Slide-Gitarre und das bei den Red Hot Chili Peppers. Markus, wie war das bei dir damals, als du den Song zum ersten Mal gehört hast? Du hast vorhin schon mal davon erzählt, du warst bei Viva 2, auch das Video ist ja beeindruckend mit dieser völlig kaputten Band in der Mojave-Wüste. Was waren deine Gedanken und Eindrücke damals?
Ja, wir haben dieses Video auch ein paar Tage vor dem Release der Single bekommen und haben das sofort auf Rotation genommen und dachten uns, okay, das ist halt so die komplette Wiedergeburt dieser Band und das ist so quintessentiell alles, was die Chili Peppers ausmacht. Und erstmal das Gitarrenspiel von John Frusciante, so diese Töne, die so die tiefen und hohen Noten, die so weit auseinander liegen, das klingt ja so ein bisschen wie 2 Gitarren und dann zwischendurch diese insgesamt ja 3 total anbetungswürdigen Slide-Gitarren-Solos von ihm. Und da dachte man schon so, das kann groß werden, das ganze Album, und ist ja wirklich eine ihrer besten Songs bis heute, finde ich. Und das Video, weil du es angesprochen hast, da war vollkommen klar, das kommt auf die höchste Rotation, weil es ja auch künstlerisch so wertvoll war. Also Regie hat ja Stefan Sednui geführt, der auch schon bei Give It Away der Regisseur war. Und wir fanden es halt total geil, wie in dieser Eröffnungssequenz man halt sieht, wie ramponiert die Typen sind. Und John Frusciante ist ja als erster von allen am Steuer dieses Autos. Und da dachten wir auch so, ja, okay, das könnte vielleicht so eine Metapher dafür sein, dass er jetzt in die Band zurückgekehrt ist. Man sieht halt gleich in der ersten Einstellung, dass er wieder da ist. Obwohl, ich glaube, der hat gar keinen Führerschein. Ne? Der ist auch vorher noch nie Auto gefahren. In dem Video durfte er aber machen. Und die sind halt dann in diesem rostigen Wrack unterwegs und spielen auf kaputten Instrumenten. Und
sind selber auch halt total vernarbt, ne? Also überall irgendwie mit Gaffer getapte Wunden oder so, ne? Wenn ich mich da recht erinnere.
Genau, also das war wahrscheinlich auch sinnbildlich für das, was ja auch schon hier angesprochen wurde, was sie in den 90ern alles durchgemacht haben. Ja. Und so ramponiert sind sie dann so wieder auferstanden.
Stefan, das ist ja schon bemerkenswert. Da kommt der John Frusciante nach seinem Drogenentzug in die Band zurück und legt so einen Stilwechsel aufs Parkett. Ich habe gelesen und du hast ja auch schon vorhin angedeutet, dass er sein Spiel erstmal wieder langsam erlernen, wie er sich an die Band rantasten musste. Aber das ist ja vielleicht auch das Geheimnis hinter diesem neuen Sound. Was meinst du?
Ja, aber ich glaube, er hat auch bewusst nach diesem Sound gesucht. Es gibt ja auch Solo-Alben aus seiner Zeit, wo er stark drogenabhängig ist. Und wenn man sich diese Sounds anhört, und es gibt auch Videos, wo er auftritt, nur mit Akustikgitarre. Das ist erschütternd, wirklich erschütternd. Wenn man vor allem betrachtet, als er Gitarre anfing, hat damals sein Gitarrenlehrer zu ihm gesagt, pass auf, John, das wird nichts mit dir. Du bist, also Gitarre kannst du vergessen. Und dann hat er so einen Ehrgeiz entwickelt und hat damals, Steve Vai war ja bei Frank Zappa der Gitarrist, der Zauberer, der Magier, und hat dann angefangen, Steve Vai Sachen nachzuspielen. Und es gibt frühe Videos, wo er in der Jugend ist, wo er auch Van Halen, er war ein Shredderer, also der konnte richtig Gas geben auf der Gitarre, richtig volle Pumpe. Und das war natürlich nach dem Drogenentzug so fertig war, nicht mehr möglich. Also es war erstens technisch nicht mehr möglich und ich glaube, er wollte auch Ruhe in sein Leben bringen. Also nach dieser Phase, die er hatte, einfach mehr Ruhe bringen. Er hat diesen neuen Stil entwickelt und da hat Markus, sieht das richtig, er spielt ganz einfache Akkordfolgen, also ganz einfache Harmonien. Da ist nichts Jazziges, das ist ganz normales, ganz einfaches Harmoniefolgen, die er spielt, die er aber so wunderschön aufteilt auf dem Griffbrett. Also du hast dieses, das erste auch, Nerd-Alarm ist ein ganz normaler F-Dur eigentlich. Er teilt diesen Akkord einfach in einen ganz anderen Sound. Er gibt diesem einfachen Akkord, der schon 100 Millionen Mal gespielt wurde, einen ganz einfachen Klang. Und er ist auf dem Album auch sehr super banddienlich. Also er macht viel Fläche, er macht den Sound aus, er macht den Klang aus, er sorgt für diese Atmosphäre, für die Box eigentlich, in der sich die Band da neu befindet.
Ja, er nimmt sich total zurück. Das ist ja auch sehr minimalistisch, was er macht. Und er hat zu der Zeit viel elektronische Musik gehört. Und so seine Faves waren Depeche Mode, Tricky, Massive Attack, solche Sachen. Und das Songwriting ist ja dann wirklich auch ein bisschen wie so bei Synthpop-Bands, also so mit so vielen so Texturen und die Melodien im Vordergrund. Und man hört schon noch Blues durch und so späte 70er, aber dann auch viele so 80er-Wave-Postpunk-Einflüsse.
John Frusciantis Gitarrensolo am Ende des Songs, im Video auf der seitenlosen Gitarre in den Sonnenuntergang gespielt, gilt laut Fachmagazin Guitar World als eines der besten Solos der Rockgeschichte. Platz 63 in deren Liste der 100 größten Gitarrensolos. Es gibt ja verrückte sehr Sachen. Schön. Aber egal welcher Platz, es ist wunderschön. Wir hören es uns an.
Markus, du siehst gerade, nein, du siehst Frank nicht, wie er Slide-Gitarre spielt.
Ja, ich habe eher so ganz versunken, fast Tränen in den Augen, weil es so schön und emotional ist.
Unglaublich, ja. Es packt mich ähnlich wie While My Guitar Gently Weeps. Das ist auch so eine weinende Gitarre. Ne? So eine,
es ist auch viel gesagt worden. Es ist, was Markus richtig sagt, es ist fast minimalistisch, sehr einfach von der Textur her. Es ist sehr emotional. Es legt, wir kommen nachher noch zum Sound von den Chili Peppers, auch Rick Rubin, was er macht. Rick Rubin war immer jemand, der gesagt hat, wenn irgendwas war, mach es einfacher. Mhm. Mach es einfacher. Also keep it simple, stupid war sein Wahlspruch damals. Und das hörst du auch hier. Und man kann im Netz auch diese Spur auch einzeln hören. Und dann merkt man erstmal, wie kompakt die Band vom Sound ist. Also das ist so eine richtige, weil ich sagte, so eine richtige Box, in der die Band da lebt und sich diese verschiedenen Instrumente mal oben an der Box befinden, dann taucht dieser Bass unten ab. Es ist wirklich fantastisch. Mhm. Also 63 ist zu wenig.
Finde ich auch. Dann sind wir uns einig, wenn es schon ein Ranking geben soll. Scar Tissue, das Narbengewebe, wir hatten es eigentlich schon erwähnt, aber ich wollte nochmal drauf zurückkommen. Die Band im Video ist ja, wie ich gesagt habe, völlig vernarbt, das Auto Narben übersät und die Gitarre mit dem gebrochenen Hals. Aber damit nicht genug. Auch die Autobiografie von Sänger Anthony Kiedis trägt den Namen Narbengewebe im Titel. Was genau sind das für Narben bei Band und Musikern? Markus, Drogen hatten wir schon gesagt, aber was steckt da noch alles dahinter?
Ja, also sowohl Anthony als auch Flea hatten eine sehr schwierige Kindheit, sehr schwierige Verhältnisse zu ihren jeweiligen Vätern bzw. Stiefvätern. Und beide kamen halt schon sehr früh mit Drogen in Berührung. Und das sind so die Narben aus der Kindheit, die man dann auch später nicht los wird. Also so Flies Vater war gewalttätiger Alkoholiker und da war dann auch viel häusliche Gewalt gegenüber seiner Mutter, Stiefmutter und auch ihm. Und ja, wenn man sich mal überlegt, wie Anthony dann auch zum Heroin gekommen ist, ich meine, da war der ja gerade mal 14, da hat der das erste Mal Heroin genommen. Er hat's, muss man sagen, damals mit Kokain verwechselt, aber das ist kein Alter, in dem man Heroin mit Kokain verwechselt.
Ja.
Oder umgekehrt. Und da hat sich halt schon eine Menge angesammelt. Und ne, das ist zwar eine Basis für sehr, sehr tiefgreifende Texte und sehr, sehr emotionale Songs. Aber wenn man heute auch noch Interviews sieht und mit ihnen führt, dann merkt man halt schon, dass die sehr, sehr viel Schmerz noch in sich rumtragen. Auch wenn es nach vordergründig so aussieht, als hätten sie ihren Seelenfrieden gefunden.
Es sind aber ja einfach so Narben, das sind ja Narben, also es bleibt ja einfach, es bleibt ja auch was.
Klar, ich meine, guck dir John an alleine, nur das ist so krass, dass der eine Zeit lang wog da ja gerade mal so 45 Kilo, war ja obdachlos, hatte keine Zähne mehr im Mund und dann die Zähne im Mund, das hat sich alles so entzündet, dass er fast an der Blutvergiftung gestorben wäre. Dann mussten sie dem alle Zähne ziehen und dann hat er Implantate bekommen und das ist ja auch so ein Ding, ne? Er hat nicht nur nicht gewusst, ob er es gitarrenmäßig nochmal drauf hat, die Menschen zu berühren, sondern wenn man keine Zähne mehr im Mund hat und dann plötzlich lauter neue, er hatte auch total Angst davor, nicht mehr singen zu können, weil das halt total ungewohnt ist. Und das ist halt so krass, dass dieser Abend, an dem auch River Phoenix gestorben ist, vom Viper Room, da waren die ja zusammen unterwegs, John Frusciante und River Phoenix, und haben vorgeglüht. Und da hatte dann, John hat dann ein Konzert gespielt im Viper Room an dem Abend und hat nur einen Song geschafft und hat sich dann auf der Bühne übergeben und musste das Konzert abbrechen. Und nach dem Konzert ist dann River Phoenix gestorben. Das sind ja alles Sachen, die John auch nie vergessen wird. Und man hört halt, selbst bei diesen 30-sekündigen Solo, was dieser Mensch für einen Schmerz hat und generell so für eine Fallhöhe in seinem Leben und was das für ein super sensibler Geist ist und was der wirklich in diese Band nochmal reinbringt, was jemand wie Dave Navarro nicht reingebracht hat.
Aber der Drogenentzug war natürlich ein Riesenvorteil, auch was seine Einstellung zum Musik live machen anging, weil er war wirklich vorher, war für ihn die Chili Peppers ein kleines Projekt und er hätte es gern auch so behalten, also kleinere Bühnen, kleineres Publikum, ist dann natürlich ausgestiegen, weil es so groß wurde, aber dank des Entzuges dort wurde er therapiert und nahm das auch an, also zu wissen, okay, das ist nichts, was mir Angst einjagen muss, diese großen Sachen, die gehören zu meinem Leben dazu, das ist auch das, was ich mir verdient habe im Endeffekt, dadurch, dass ich Gitarrist, also er wurde da richtig aufgebaut. Aber du hast da so recht, Marius, man könnte stundenlang drüber reden, weil das ist so erschütternd. Also es gibt, was mich erschüttert hat zum Beispiel in der Kiddes-Biografie, da gibt es Fotos, wo er als 13-Jähriger, also sein Vater war Drogendealer in Hollywood und hat alles dort beliefert, was es gab, muss man sagen. Und da gibt es Bilder, wo er als 13-Jähriger am Küchentisch sitzt und Unterschrift, der erste Joint, den mir mein Vater gegeben hat. Und das ist erstaunlich und das ist das Positive, das möchte ich jetzt mal anführen, dass diese Jungs bis zu diesem Album gekommen sind und es aus irgendeinem Grund auch eine Reife erfahren haben durch diesen wahnsinnig schmerzhaften Prozess, den sie, wie ich finde, in der Zeit darauf nach Californication in positive Energie umgewandelt haben. Ich meine, wenn man heute Flea sieht, der ist, glaube ich, Bienenzüchter, Kunstsammler, Immobilienhändler. Also der ist jetzt mittlerweile der Klassiker des
Businessmans.
Also sie trinken alle grünen Tee. Aber ja? Gerade, ich meine, diese Freundschaft, ne? John hatte ja gar keine Freunde mehr. Das war einfach so ein obdachloser, fertiger Junkie. Und er hat aber gemerkt, so dass die Jungs in der Band, also allen voran natürlich Flea und Anthony, ihn immer noch als Freund sehen und immer noch an ihn glauben. Und ich glaube, das hat ihm auch geholfen, da diesen Entzug erstmal zu machen. Und als Flea dann zu ihm nach Hause gekommen ist und ihn gefragt hat, ob er wieder in die Band einsteigen möchte, da hat er ja geweint. Also das ist halt so diese Verbindung zwischen den Jungs, die hat dazu geführt, dass, glaube ich, John überhaupt noch lebt. Und Vorher war er ja im Prinzip eine gute Kopie von Hillel Slovak, dem ersten Gitarristen. Ja. Er hat brav alles gespielt, was der so gespielt hat, konnte das auch sehr, sehr gut, kam er im Prinzip als Fan auch in die Band. Und nach diesem ersten Ausstieg und nach diesem Entzug und vor seiner Rückkehr hat er so einen komplett eigenen Stil dann nochmal in die Band reingebracht und so eine komplett neue Identität, die es selbst auf Blood Sugar Sex Magik in der Form noch gar nicht gab von ihm.
Markus, du hast Gitarrist Hillel Slovak gerade schon mal angesprochen. Der ist an der 88 ist der an einer Überdosis gestorben. Ihm ist der nächste Song gewidmet, über den wir sprechen wollen, Other Side. Und achtet mal drauf, Bassist Flea ist bekannt für harten Funk-Slap-Bass. Hier wird es ganz smooth und gefühlvoll. Ein Intro-Riff im Zusammenspiel mit John Frusciante. Wir haben es hier mit einem Lead-Gitarristen und einem Lead-Bassisten zu tun, absolut, sozusagen. Sie spielen beide eher ein Lead-Instrument. Es ist wunderschön. Achtet mal drauf.
Ich finde auch stimmlich war, also ist Kiddies auf dem Album das beste, der beste Kiddies, den du bei den Chili Peppers finden kannst, ja, finde ich. Das ist unglaublich.
Ja, auf dem und auf By the Way, also die Überraschung, dass er überhaupt so gut singen kann, ja, das war ja eigentlich so trotz Under the Bridge neu. Ja.
Großartiger Song. Und jetzt merke ich, wollte eigentlich auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, aber wir müssen nur noch mal über den Song sprechen, oder?
Ja,
es erzählt ist mir was davon.
Geht halt um Drogen, ja, ne?
Und die andere Seite.
Ja. Und die andere Seite, ja. Also es ist ja dann auch, ja, im Prinzip ist es ein Song, ich habe den immer so verstanden, als wäre der so aus der Warte von Hillel Slovak geschrieben, getextet, gesungen. Und Anthony interpretiert den. Da, wir kommen vielleicht auch gleich noch aufs Video zu sprechen. Das unterstützt dann diese These so ein bisschen. Aber ich meine, klar, Hillel Slovak ist 88 Jahre an einer Überdosis verstorben. Und Anthony war zu der Zeit selber so drauf, dass er die Beerdigung seines besten Freundes verpasst hat. Und all das ist in diesen Song reingepackt. Mhm. Other Side und gleichzeitig so jenseits.
Und es hat auch was, wie soll ich sagen, was Andächtiges, finde ich, der Song. Am Anfang schon dieses Duett zwischen Frusciante und Flea. Und du hast auch Chad Smith sehr zurückgenommen. Nur dieses, man nennt es Rimshots, also man, ja, es wird mit dem Schlagzeug
Stick.
auf den Rand der Snare-Drum nur geklickt. Ja. Also sehr zurückgenommen im Gegensatz zu diesen ausufernden Funk-Orgien, wo Chad Smith ja das Schlagzeug malträtiert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ist das sehr zurückgenommen in der Musik, um den Text auch. Also ja, okay, das ist auch, das ist, als würde er in dein Ohr singen. Also ist sehr nah. Also die, ja, musikalische, bleibt gern immer in diesem Boxbeispiel, ist sehr dicht bei dem Song. Ich finde es großartig, wirklich großartig, die Nummer.
Du hast das Video angesprochen, Markus. Ein Trip in die deutsche Filmgeschichte der frühen 20er Jahre.
Ja, das wurde von Jonathan Dayton und Valerie Faris gemacht. Das ist so ein Regisseursduo und gleichzeitig aus Ehepaar aus Kalifornien. Die haben so ein für R.E.M., Chains Addiction, Smashing Pumpkins, Oasis, Weezer, ganz viele andere Videos gemacht. Und 2006 auch Little Miss Sunshine, das war ihr Spielfilmdebüt. Und dieses Video, das ist halt so ein totaler Hingucker, weil nicht nur mich, also so jeder, der es gesehen hat, hat so ein bisschen ans Kabinett des Dr. Caligari erinnert. Das ist so schwarz-weiß, monochrom, in so einem Goth-Stil gedreht. Und hat da auch noch andere Einflüsse, so deutscher Expressionismus, Kubismus, viele grafische Elemente. Und man sieht halt die Band, wie sie so auf imaginären Instrumenten spielt, also so Sachen, die Instrumenten nachempfunden sind, so Requisiten. Und was ich vorher kurz erwähnt habe, so dass der Song so ein bisschen ist, als wäre der nicht eine Widmung an Hillel Slovak, sondern fast schon aus seiner Perspektive geschrieben. Es geht ja am Anfang so los, dass ein Mann gezeigt wird, der sich in so einem ständigen Kampf befindet. Der wacht auf und der findet sich dann am Ende des Videos in derselben Position wieder, was dann auch so ein bisschen bedeutet, dass es ein Kreislauf sein könnte, der sich halt nie ändern und nie ändern wird. Und da gibt es dann auch so eine Szene, da kämpft dieser Mann, und ich sage, es ist wirklich Hillel, gegen seinen Schatten. Das ist ja so eine Metapher dafür, dass er gegen diese Sucht mit sich selbst gekämpft hat. Mhm. Und dieses Video ist künstlerisch so unfassbar wertvoll, wie, finde ich, auch alle Videos, die zu diesem Album gemacht sind. Die sind alle sehr, sehr unterschiedlich, aber jedes für sich ist halt so ein kleines Meisterwerk.
Großartiges Song, großartiges Video, geht unfassbar tief rein, wie ich finde. Und der Song selbst könnte noch wesentlich mehr beeindrucken, würde er auch unfassbar gut klingen. Unser Hörer Niklas Liebig hat es ja in seiner Mail schon angedeutet, viele haben damals das Album umtauschen wollen. Ein Freund von mir auch, Stefan, bei dir war es auch so, ne?
Ich habe es auf CD und habe mir eine zweite CD gekauft, weil ich dachte, vielleicht war es eine Montagspressung.
Und auch bei der Plattenfirma gingen viele böse Mails ein. Es klingt manchmal krass, kratzig, übersteuert in den Höhen vor allem und hohen Mitten. Und das bei einem Produzenten wie Rick Rubin dürfte doch eigentlich nicht sein, denkt man. Der Mann hat auch gute Ohren, sollte man meinen. Das ist der Effekt, der in der Musikgeschichte eingegangen ist als der Loudness War, als Krieg der Lautheitspegel. Vereinfacht ausgedrückt geht es darum, nicht etwa die Gesamtlautstärke eines Signals anzuheben, sondern die einzelnen Signale eines Musikstücks so zu komprimieren, dass der Gesamteindruck lauter wird. Wir kennen das natürlich zum Beispiel aus der Werbung und wir bei den SWR1 Meilensteinen machen da auch mit, denn auch unser Signal wird unter anderem komprimiert. Das kann Vorteile haben, zum Beispiel, wenn ihr die Meilensteine im Auto hört. Das komprimierte Signal setzt sich dann besser gegen andere Geräusche durch, aber es führt eben dazu, dass Dynamik in der Musik verloren geht. Leises wird lauter gepumpt. Kritiker sagen, dass es ein einziger Soundbrei ist, der dabei rauskommt. Und wenn man das dann noch in der digitalen Produktion übertreibt, dann fangen bestimmte Signale an zu übersteuern. Clipping nennt man das in der Fachsprache. Und finden viele, dass genau das bei Californication passiert ist. Einer der ganz großen Protagonisten dieses Loudness War ist eben Rick Rubin. Kann ich oft gar nicht nachvollziehen, wenn ich zum Beispiel seine American Recordings von Johnny Cash höre. Aber es ist so. Wie ging es dir mit Californication, Markus? Und dem Sound.
Ich muss jetzt sagen, ich war noch nie so ein Sound-Nerd. Bei mir ist es so, dass mir bei der Musik andere Sachen wichtig sind. Also da geht es in erster Linie darum, berührt mich die Musik oder berührt sie mich nicht? Und berühren kann sie mich auch bei leiernden oder rauschenden Kassetten. Und ich habe vorhin erwähnt, glaube ich, dass ich so diese Promo-CD bekommen habe. Und da dachte ich mir schon kurz, die scheppert schon so ein bisschen. Da dachte ich mir aber auch, das liegt an der Promo, die finale CD, die ist dann, klingt vielleicht besser. Hat sie dann aber nicht. Und ich habe dann auch mitbekommen, so nach und nach, dass es da so Kritik und Diskussionen gab, vor allen Dingen bei einem Mann wie Rick Rubin. Aber ich muss gestehen, das hat mich dann nicht so wirklich interessiert, weil als die Platte rauskam, habe ich mir eh sofort die Vinyl gekauft und da bilde ich mir ein, klingt es insgesamt so ein bisschen besser. Also so Fazit, couldn't care less. Da könnt ihr beide jetzt so ein bisschen
abwerten. Nein, also Vinyl.
Ja, so. Ja. Also ich wollte es nur angesprochen haben, weil in den Mails zu Californication wird das immer wieder angesprochen.
Ich finde, die klingt so total matt. Also ja. Die ist so brutal komprimiert, dass du fast überhaupt keine Dynamik mehr hast auf der
CD. Kann man übrigens auch optisch sehen, wenn man das bei uns die Hüllkurve reinlädt im Schnittsystem, ist es ein einziger Balken.
Und es gab mal eine Internetpetition, wo die Fans gefordert haben, dass dieses Album neu produziert werden sollte. Ist aber bislang nicht passiert. Ja. So ernst war das.
Ja, also ich weiß, erboste Leute in meinem Freundeskreis gehabt, regelrecht, ja, dass man sowas überhaupt verkauft. Harte Diskussion damals, Anfang der 2000er Jahre. Auf Californication geht es darum, Geschichten von wandernden Seelen zu erzählen, die auf der Suche nach dem amerikanischen Traum in Kalifornien vom Weg abgekommen sind. Hab nicht ich gesagt, hat Anthony Kiddies gesagt. Der Schlüssel zu all diesen Geschichten ist der Albumtitel und der Titeltrack. Californication. Gemeint ist die Kritik am vermeintlich oberflächlichen kalifornischen Lifestyle, der von Hollywood ausgehend der ganzen Welt aufs Auge gedrückt wird. Das Wort selbst ist ein Kofferwort aus California und Fornication, also Unzucht, ein Album und ein Song über den Verfall der Gesellschaft, die oberflächlich und künstlich ist, so wie Kalifornien von den Red Hot Chili Peppers wahrgenommen wird. Sie müssen es wissen, sie kommen aus Los Angeles. Californication, die dunkle Seite des amerikanischen Traums, ist also inhaltlich sozusagen ein Sequel von Hotel California, könnte man sagen. Hotel California 2.0. Hier kommt Californication. Californication.
And if you want these kind of dreams, it's Californication.
Wie der federt.
Ja. Federn leichter. Schlagzeug macht das auch aus. Ne?
Ja, dieses, ja.
It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells
Californication, Markus, die dunkle Seite des kalifornischen Lebensstils wird im Song geschickt mit Anspielungen aus der Popkultur bebildert. Da geht's quer durch den Popgemüsegarten, ne?
Ja, ein paar Sachen werden namentlich erwähnt, Kurt Cobain zum Beispiel, oder dann ist auch mal die Rede von Station to Station, also dem Album von David Bowie, und Alderaan, das ist ja dieser Planet, von dem Prinzessin Leia in Star Wars stammt.
Ja.
Und der wurde ja zerstört vom Imperium. Da kannst du ja auch schon wieder eine eigene Geschichte draus machen.
Ja.
Dann taucht zwischen mal durch mal Celebrity Skin auf im Text. Und so hieß ja das Album von Hole, das thematisch ähnlich war. Und Hole ja wiederum die Band von Courtney Love, also der Frau von Kurt Cobain. Also geht einmal quer durch die Pop-Historie. Und was ich an dem Text auch so toll finde, ist, dass er, naja, also es wird einem nicht erzählt, was Sache ist, sondern es wird einem mit Bildern vor Augen geführt. Und das finde ich halt sehr, sehr poetisch. Und wenn man den Song mit geschlossenen Augen hört, dann hat man eigentlich die ganze Zeit über fast so eine Art Film vor seinem ja. inneren Auge. Also habe ich ganz selten bei Songs erlebt, dass wirklich so brillant nicht so der Erklärberg kommt, sondern Bilder im Kopf eigentlich den Text dir total erklären.
Ja, da kann ich voll zustimmen. Das ist eigentlich eine Filmstory, die da erzählt wird in einem Lied. Und diese Bilder, die aufsteigen, da brauche ich jetzt keinen Großmeister, der Wissen um die amerikanische Kultur zu sein, dass man weiß, dass es darum geht, dass diese Popkultur uns verkauft wird, sozusagen.
Benutzt er vielleicht die Stilmittel der Industrie, die er dort anprangert?
Das wusste ich.
Hollywood?
Genau das wusste ich, Stefan, dass du, wenn ich jetzt fertig bin mit meinen Ausführungen, das ad absurdum führst. Natürlich. Und das war ja auch letzten Endes beim Hotel California Album auch die Kritik, ne? Dass sie haben ja auch selber gesungen, wir sind Teil von dem Ganzen. Und ich glaube, das machen die Red Hot Chili Peppers sehr geschickt, indem sie das einfach beschreiben und eben nicht den Erklärbär geben, weil sie selbst sehr genau wissen, dass sie Teil des Ganzen sind, oder Markus?
Ja, so würde ich das auch sehen. Es ist ja dann im weiteren Verlauf des Textes, sind ja dann auch nochmal sehr, sehr genaue Beobachtungen, die sich eben auch in der ersten Strophe ganz klar auf Hollywood beziehen, als da von hier Frauen aus Schweden die Rede ist, die da hinkommen und dann auch scheitern als Musikerinnen oder Schauspielerinnen, wie so viele, die nach Hollywood kommen, weil ne, es wird ja auch die Idee von Hollywood verkauft und Hollywood macht sich ja ein bisschen zunutze, dass der Rest der Menschheit glaubt, dass Kalifornien der Gipfel der westlichen Zivilisation ist.
Aber, und macht die Leute auch missbrauchbar. Ne? Also ich finde das jetzt ganz gut, was auch für einen Schmutz da durch MeToo zum Beispiel aufgewühlt worden ist. Da sieht man ja auch, wie kaputt und verlogen das zum Teil auch eben ist. Ne?
Voll, es ist so dunkel unter dieser Oberfläche. Und ich war ja ständig in Los Angeles beruflich, weil da halt auch das Zentrum der Musikindustrie war. Und ich bin jedes Mal komplett fasziniert, aber auch verwirrt und auch oft ein bisschen bedrückt wieder von dieser Stadt weggefahren, weil es scheint die ganze Zeit die Sonne, es wird gesurft und alle sehen super aus. Und wenn man dann aber mal so genauer hinguckt, dann ist halt unter dieser Oberfläche ganz, ganz viel Dunkles und Erschütterndes. Und wenn man dann so mal länger da ist und dann auch Menschen kennenlernt, die da hingekommen sind mit großen Träumen und dann halt so kolossal gescheitert sind, dann stellt sich die Situation schon ganz anders dar. Und Californication ist halt, wenn man so will, ein Konzeptalbum, das genau das alles sehr, sehr genau beschreibt und mit tollen Bildern versieht. Und deswegen hat es wahrscheinlich auch so viele Menschen berührt, weil du musst nicht in Kalifornien gewesen sein, um zu wissen, welcher Ruf diesem Staat vorauseilt. Nein. Und was da alles so vor sich geht.
Und letzten Endes haben wir das in Klein ja auch eine Anziehungskraft von Castingshows oder ähnlichem, dieses 5-Minuten-Superstar sein wollen. Und das ist ja auch eine sehr amerikanische Sichtweise, die unsere Kultur auch adaptiert hat. Insofern ist Californication, singen sie ja auch eigentlich überall. Ne?
Ja.
Stefan, jetzt ist es soweit. Es folgt die musikalische Analyse. Was macht den Song Californication so groß? Was ist das Geheimnis hinter Komposition und Produktion? Analyse. Jetzt wird es nerdig.
Es ist nicht nerdig. Ich hab mich ganz bewusst zurückgehalten. Ich will einfach nur die Musik für sich sprechen lassen, weil dieser Song natürlich zeigt, auf welchem Weg sich die Chili Peppers zu dem Zeitpunkt befinden musikalisch. Und es ist auch das Problem an dem Song war ja, dass Kiddes diesen Song schon lange hatte. Also die Arbeitsweise der Peppers ist normalerweise Musik machen, Kiddes kommt, textet und Melodie war es ja früher nicht, aber dann Melodie und Gesang drüber. Und hier kam er halt zur Band und hatte quasi Melodie und Text durch seine Auslandsaufenthalte schon zusammen im Kopf und wusste genau, wo er hin wollte. Und das war super schwer für die Band, diesen Arbeitsprozess rumzudrehen und auf einen fertigen Text oder eine Melodie Musik zu machen. Mhm. Und insofern hörte sich das am Anfang bei der Prozess sehr, sehr zäh. Es gibt die sogenannten Theater-Sessions. Die hatten zwischenzeitlich mal in einem Theater in Los Angeles das Material, was sie hatten, aufgenommen und auch als Demos aufgenommen. Das war nicht weit weg, glaube ich, von dort, wo sie wohnen. Und da klang der Song so. Irgendwie kommt uns das bekannt vor als Chili Pepper Sound. Aber es passt ja überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht das, was den Song ausmacht. Es läuft zwar eben dieser typische Fushanti-Riff durch. Und jetzt wird eine Reggae-Version noch draus. Aus völliger Verzweiflung irgendwie, weil Fushanti auch nicht mehr so richtig weiß, wo er hin soll.
Weißt du, was mich an solchen Sachen beruhigt? Dass es bis zu diesem Punkt allen Bands so geht. Magie wird später draus, aber diesen Punkt, wo man sagt, scheiße, der Song funktioniert also nicht, aber der muss doch gut sein.
Mir hätte das Demo schon gereicht, wenn ich das einmal im Leben aufgenommen hätte.
Aber kennst du das nicht, das Gefühl, der muss doch gehen? Und dann denkt man, der geht aber nicht.
Es ist schön zu sehen, dass die Arbeitsprozesse, was Musik angeht, oftmals gleich sind. Ja. Also dieses Kämpfen und Ringen um die richtige Verbindung von Lyrics, Gesang und den Instrumenten, das haben die bis zum Ende getrieben, also quasi bis kurz bevor die Platte fertiggestellt werden wollte, haben die daran gearbeitet. Und dann kam eben Fushanti ins Studio und hatte wohl den Einfall, dann mache ich es halt ganz simpel. Und er spielt, also einfacher geht es nicht. Jetzt wird es ein bisschen, er spielt zwei Akkorde, A-Moll, F-Dur, und zwar in einer Lage, wo andere am Lagerfeuer Songs zu spielen. Ja. Also das ist im Gegensatz zu dem, was wir vorhin gehört haben, wo er das schön zerlegt, alles diese Strukturen, geht er hier hin, spielt zwar auch, zupft sie durch, aber die Akkordgriffe, die er hier verwendet, ist das erste Stunde, hier ist dein erster Akkord, den spielt er hier. Hör mal rein.
Wunderschön.
Er hat es also völlig runtergebrochen dann.
Aber allein dieser Akkord ist schon so, der nimmt mich schon so mit, es ist verrückt, es ist nur einfach ein zerlegter Akkord. Aber es ist
insofern, wenn du Gitarrenunterricht gibst, spiel diesen Song, weil das ist wirklich jetzt...
Ich bräuchte selber welchen, ich gebe
aber keinen. Aber macht, es ist ja das, was wir vorhin auch gesehen haben, dieser Minimalismus, wie er Stimmungen schafft. Ja. Dann fängt er an, das nachher im Song, das ist dann, wo die Strophe drüber kommt, an halt durchzuschlagen. Und dem bisschen haben wir es gehört auf der Demoaufnahme, aber dem wird natürlich dann ein Beat entgegengesetzt, der ein bisschen Chili Pepper mäßig ist. Wir hören mal rein, Chet Smith, was er Drums spielt.
Das ist,
als würde das Drumset bei dir im Wohnzimmer stehen. Ja. Das ist Rick Rubin, wie er im Buche steht.
Absolut trocken.
Absolut trocken. Da ist kein Firlefanz. Sehr schön.
Die Snare ist halt wunderschön, wie das federt, ne?
Ja, man nennt das auch Ghost Notes, wo er dann also nicht richtig reinschlägt, sondern nur die Drumsticks drüber
federn lässt.
Ja. Das ist der Beat. Dazu kommt eine Bassspur von Flea, die auch sehr simpel gehalten ist, im Gegensatz zu dem, was wir vorhin schon mal gehört haben von seinen Parliament-Einflüssen. Er war auch sehr beeinflusst von Led Zeppelin. Und wenn man mal Led Zeppelin hört, da hast du auch diese epischen Bassfiguren. Mhm. Und ich glaube, sowas haben wir hier auch. Hör mal rein. Klar, er spielt auf denselben Harmonien, aber es ist ultra simpel.
Ja.
Also im Einzelnen gesehen ist das...
Aber ungeheuer melodiös, ne? Also ich sag mal jetzt für einen Funk-Bassisten oder so.
Ja,
ne?
Er nimmt sich auch zurück auf dem Album komplett. Auch er wird größer, er wird weiter, er wird sanfter, er wird melodischer mit seinem Spiel. Er hat nicht dieses Perkussive mehr. Mhm. Ja, und das macht den Song dann am Ende zu dem, was er ist, wenn man ihn zusammensetzt, weil ich verwende ja hier Meilenstein immer mal verschiedene Bilder, die ich so vor Augen habe. Und hier habe ich halt das Bild, das würde ich gerne nutzen, diese Box. Du hast so viele Sachen, die da reinkommen und die dann in der Box zu diesem bestimmten, darf ich Produkt sagen? Nein, ja. Kunstwerk werden bei diesem Album. Und das sind diese Einzelspuren, wir haben gesagt, es ist so simpel. Ich würde ganz ehrlich, beschimpft mich jetzt, aber wenn ich den Riff hätte am Anfang, diese zwei Akkorde so und ich käme zur Bandprobe und würde sagen, Leute, ich habe einen neuen Song. Oh, ich weiß nicht, ob ich ihn vorspielen würde.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil so ist John auch mit vielen Ideen, die er hatte, ins Studio und zu den Jungs gekommen. Der hat am Anfang hat er seinen eigenen Kram immer runtergemacht. Er hat gesagt so, ja, hört euch das mal an, ich weiß ja selber nicht so recht. Und das war aber Methode, weil wenn er von Anfang an gesagt hätte, ich habe hier was Geiles, dann hätten die anderen sich wahrscheinlich so natürlich dagegen gesträubt, aber er hat das immer erst so schlecht gemacht und dann haben die das total gefeiert. Und gesagt, das ist doch geil, komm, da machen wir was draus.
Aber das ist eben Gruppendynamik, da muss man muss schon wissen, wie man seine Ideen unter das Volk bringt. Aber also das ist das Schöne, dass man mit so simplen Sachen große Gefühle darstellen kann.
Und sie haben manchmal ihn nicht umsonst in die Band zurückgeholt. Ja. Also das, und auch diese Synthese, was Markus erzählt hat, dass er dann, ich glaube, in der Wohnung, in der er Fliehen gefunden hat, da war nichts mehr drin, er lag auf dem Boden, er war und der, diese Freude, da wieder zurückzukehren und sich dann auf das zu besinnen, was er ab da spielt. John Frusciante ist einer, für mich persönlich, einer der größten Gitarristen auf dieser Welt, ever, ever, ever. Im Studio schon gut. Live ohne Erbarmen, das ist großartig. Ich habe jetzt die letzte Tour gesehen, da ist immer noch diese Energie und es macht immer noch Spaß, wenn er bis in ins Hendrix-Lager abdriftet und wenn er dann diese verzerrten Solos spielt, kommen wir heute nicht dazu, die auch so simpel sind. Die bestehen nur aus 3, 4, 5 Tönchen. Aber schaffen eine Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie das geht, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn ich mich daheim hinsetze und spiele diese 5 Töne, kommt aus meinem Verstärker komischerweise nicht diese Atmosphäre.
Er ist nochmal so total in seinem eigenen Universum. Ne? Das ist ja so lustig, dass wenn man Chili Peppers Konzerte sieht, also schon damals zur Californication Tour, manchmal wirkt es ja so, als wäre er gar nicht so richtig integriert in das Bühnengeschehen, sondern in seinem eigenen Orbit. Und er ist aber so, er saugt das alles halt voll auf und das muss er machen, damit er dann selber auch nochmal so eine eigene Interpretation liefern kann. Und das macht ihn so großartig, dass es halt nie Dienst nach Vorschrift ist, sondern er sich immer halt an den anderen drei auch orientiert und umgekehrt.
Mhm. Der Sohn unseres Hörers Niklas Liebig wollte die Platte mit dem brennenden Schwimmbad hören. Wir sind beim Album-Cover-Artwork angelangt, ihr merkt schon. Eine sehr treffende Beschreibung, wie ich finde. Flammen im Pool, Sinnbild für kalifornische Dekadenz, oder?
Ach ja, das könnten wir jetzt. Also wir könnten jetzt das alles auf das Cover übertragen, was wir bisher gesprochen haben über Californication. Aber ich glaube, beim Cover ist es viel, viel simpler. Also,
keep it simple, stupid.
Ja, weil natürlich war die ganze Band in diesem Prozess beteiligt und Anthony Kiedis, es gibt auch, könnt ihr in den Shownotes da mal gucken, tun wir verlinken, gibt es auch Entwürfe von Kiedis von diesem Cover. Mhm. Da ist drauf, hinten die Hollywood Hills, da steht auf Dick Hollywood drauf, also da wollte er das schon, die Anspielung noch haben und dann bezieht er sich auf einen Traum, den Frusciante hatte und der hat das nämlich angeblich geträumt, nämlich ein Swimmingpool, bei dem das Wasser im Himmel und der Himmel im Wasser war, also ein Traum von Frusciante. Und dann kam der Designer, das war Lawrence Esserat, und der hat gesagt, okay, ich höre mal die Platte rein. Und er hatte den Eindruck, dass diese Platte ein großes Rockwerk sein könnte. Mhm. Und dieses epische Element, also dieses rock-epische Element, dies wollte er dann im Cover haben. Und deshalb wurde das, was Frusciante einfach geträumt hat, die Umkehrung der Welten. Oder wir können es natürlich tiefer interpretieren, die Gegensätze in Los Angeles, in Hollywood. Aber ich glaube, es ist ganz einfach. Und dann hat er, und er beschreibt das auch, mache ich jetzt nicht in Einzelheiten, auch ganz bestimmte Farbtöne genommen. Ganz bestimmtes Blau, das so total krass ist, und das Rot, um dieses epische Moment, dieses Rock, die Rockgröße darzustellen. Mhm. Das so ist das Cover entstanden. Es gibt zwar diesen komischen Frosch, den ich immer noch nicht zuordnen kann, der da rechts am Pool sitzt. Keine
das
Ahnung.
Ist lustig. Der Frosch, ne, der ist mir am Anfang, als ich das CD-Cover nur hatte oder überhaupt kleine Versionen davon, sah das für mich ein bisschen so aus wie so ein Stein, der da rumsteht oder so ein Rucksack oder eine Tasche. Ich wusste nicht, was das ist, und erst auf dem Vinyl-Cover habe ich dann gesehen, dass es ein Frosch ist, und was ich dann auch erst gesehen habe, ich weiß nicht, ob ich das auch ist schon aufgefallen
ist. Ist der Chili Peppers Stern.
Ja, genau. Hier, also an diesem Geländer links über dem Frosch ist dieses Chili Peppers.
Der ist auf dem Album sehr gut zu sehen, also Vinyl sehr gut zu sehen, ja, auf der genau. CD. Also die Chili Peppers zur Erklärung haben ja ein Logo, wie die Stones die Zunge haben, haben die Chili Peppers diesen 1, 2, 3, ich glaube 5-strahligen Stern. Ja. Er hat jetzt, ich glaube in der ursprünglichen, hatte keine große Bedeutung, also nichts Magisches. Ich glaube, Kiedis hat den irgendwann mal aufgemalt. Es gibt natürlich riesen Abhandlungen, was der alles sein könnte, mythologisch betrachtet und so weiter. Aber es ist schlussendlich die rausgestreckte Zunge der Chili Peppers sozusagen. Und die ist drauf, tatsächlich.
Gut, zum Schluss des Albums gibt es was Unerhörtes, akustische Gitarren und einen romantischen Roadtrip mit Freunden. Und das von den Red Hot Chili Peppers. Hier kommt Roadtrippin'.
Ich liebe die Peppers.
Road tripping with my two favorite allies.
Diese Textzeile, ne?
Ja.
Road tripping with my two favorite allies.
Chad Smith, tut mir leid.
Ja.
Es sind nur two. Two.
Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost.
Ach ja, Roadtrippin, eine wunderschöne Akustiknummer ist das. Nicht, dass man die Red Hot Chili Peppers auch schon vorher mal ohne Schlagzeug und mit akustischen Instrumenten gehört hatte, aber dieser Sound, der war neu und die Lyrics kommen ganz ohne den typischen Red Hot Chili Peppers Sarkasmus aus. Was ist da passiert, Markus?
Ja, das war kurz nachdem die Aufnahmen auch begonnen haben und klar war, dass das... John wieder in der Band ist, da haben sie halt einen Trip gemacht, einen Surftrip nach Big Sur, also so ein bisschen im Norden von Kalifornien am Pacific Coast Highway, und da waren sie halt zu dritt. Chad hatte keine Lust, da mitzufahren, und der hatte auch nicht so Bock, drauf surfen zu gehen, und was man jetzt hier so hört, ist halt wirklich so die Quintessenz dieser Bandfreundschaft, also die Freundschaft der drei Jungs untereinander, und musikalisch erinnert mich das fast so ein bisschen an Simon & Garfunkel oder andere Folksachen aus den 60ern und 70ern, und ich finde es halt so toll, dass das der letzte Song auch auf dem Album ist, weil er die Grundlage ist dafür, dass die Band heute immer noch existiert. Also nicht der Song an sich, aber die Freundschaft zwischen speziell diesen drei Leuten. Und diese Freundschaft hat durch diesen Song jetzt so ein Vermächtnis bekommen. Und dass es dann da nicht sarkastisch im Text zugeht, sondern ganz, ganz ehrlich und ganz, ganz offen und rein und klar, erklärt sich fast von selbst.
Ja, klar.
Ist das so das Statement, Markus? Das sind jetzt die Peppers jetzt, weil sie nehmen uns ja auf dem Album mit, Scar Tissue, sie zeigen uns ihre Narben, sie zeigen uns das Kalifornien, das sie erleben, sie zeigen uns in manchen Songs ganz harten Sexalltag, den sie ja in den 90ern auch immer wieder wahrgenommen haben. Die haben ja Sex and Drugs und Rock'n'Roll richtig gelebt. Und dann hast du am Schluss das Video ist ja auch so cheesy. Da sitzen die ja in diesem Haus. Ich glaube, also John Frusciante hat, glaube ich, einen Rollkragenpullover an, oder ich weiß, bin mir nicht mehr sicher. Und sitzen da, ich glaube, sogar Kaminfeuer brennt. Und spielen diese Nummer in Sitzkissen. Und was auch wieder, weil Markus hat recht, auch dieses Video ist großartig zu dem Album, weil es auf seine Art und Weise erstmal verstörend ist. Das sind die Chili Peppers, das kann nicht sein. Chad Smith übrigens hat gleich von Anfang an bei dem Song damals gesagt, dass er da keine Trumps notwendig sieht. Und insofern taucht er auch nicht mehr auf in Video nirgendwo.
Er kommt ja kurz mit dem Boot an. Ja.
Taucht er noch auf?
Ja, ja. Mit dem Video kommt er ganz kurz mit dem Boot an, wird in den Arm genommen. Aber er hat jetzt im Song keine Funktion
gehabt. Aber das finde ich dann auch goldig, dass sie im Video ihn dann in den Freundeskreis auch integriert haben.
Aber um nochmal zurückzukommen, glaubst du auch, dass es so die Conclusio dieses ganzen Konzeptes ist, die Reise, auf denen die Peppers uns mitnehmen auf diesem Album?
Ja, die Reise die sie selbst gemacht haben, bis dahin für sie Vergangenheitsbewältigung, aber auch Grundstein für das, was danach kam, für die Zukunft. Das ist für mich so, ne, die Platte ist ein Wendepunkt, eine Wiedergeburt. Und der Song und überhaupt der Weg zu diesem Song auf dem ganzen Album, der verdeutlicht das so ein bisschen.
Mhm. Da sind wir eigentlich schon beim Schlusspunkt unseres Podcasts, das Vermächtnis. Was bleibt, Markus?
Ja, wie gesagt, es ist also eine Wiedergeburt, ein Wendepunkt in der Geschichte der Band. Und ne, wenn man sich dann One Hot Minute, die Platte der Vorname, vergegenwärtigt, das hat ja so einen durchaus möglichen Niedergang schon mal angedeutet. Und dann kam Californian Cation kam dann raus und dann ging der Weg wieder steil nach oben und war die Grundlage dafür, dass dieser Status, eine der letzten gigantischen Rockbands der Welt zu sein, zementiert wurde. Dann, sie kam dann irgendwann in die Hall of Fame, das konnte man ja auch noch nicht ahnen, Anfang der 90er. Und ne, was
und schon
auch
gar nicht 1985 im Rockpalast, ehrlich gesagt.
Nee. Genau, da ging es erst los. Also ich meine, was immer man auch von der Band halten mag, aber das ist wirklich, was sie damals geschaffen haben mit Californication, war für viele junge Menschen von wirklich sehr, sehr großer Bedeutung. Und deswegen, weil es auch so universell ist, diese bedeutenden Dinge, die auf dem Album erschienen, behandelt wurden, ist es auch etwas, was bis heute noch nachhalt. Und das ist so das große Vermächtnis von dieser Band. Und steile These noch von mir, hätte es dieses Album nicht gegeben, wird es, glaube ich, auch die Band schon lange nicht mehr geben. Das ist wirklich Californication für mich die Basis für den zweiten und bis heute andauernden Teil der Bandgeschichte und ist wirklich für mich neben, eigentlich noch vor Blood Sugar Sex Magik und By the Way ist es für mich bis heute ihr bestes Album. Ich glaube auch, dass da kein besseres mehr kommt.
Danke, Markus. Und ich will die Show heute nicht beenden, ohne auf deinen Podcast hinzuweisen. Gibt's auch in der ARD Audiothek. Und zwar heißt der Fuck You Very, Very Much, die größten Beefs im Musikbiss. Und Markus Kafka und Jennifer Weist erzählen da von den heftigsten Streitereien.
Wisst ihr, was Madonna, Liam Gallagher, Juju, Lady Gaga, Tupac oder Dieter Bohlen gemeinsam haben? Naja, sie können unheimlich gut austeilen. Sehr sogar. Und genau darum geht es in unserem neuen Podcast.
3, 2, 1.
Fuck you very, very much!
Ich bin Jennifer Weist.
Und ich bin Markus Kafka. In Fuck You Very, Very Much erzählen wir euch von den größten Beefs im Musikbusiness. Von den unglaublichsten Sachen, die Musikerinnen und Musiker mal gebracht haben und die bis heute nachhallen. Liam sagt zu Damon, deine Band ist voller Scheiße, deswegen werde ich auch kein Foto mit dir machen. Es geht um Eifersucht, viel Geld und noch größere Egos. Milli Vanilli ist eine der größten Lügen in der Popgeschichte.
Von denen wir wissen. Und in diesem Jahr holt Lady Gaga mit etwas Verspätung nochmal zu einem krassen Seitenhieb aus.
Wirklich eine der größten und tragischsten Rivalitäten der Musikgeschichte. Beide wurden erschossen und das nur innerhalb eines halben Jahres.
Wir erzählen von Stars wie Madonna, Lady Gaga, Notorious B.I.G. und Tupac und von Bands wie Blur und Oasis oder Modern Talking. Dabei kommen Dinge zum Vorschein, die ihr bestimmt noch nicht kanntet. Und dafür graben wir uns ganz tief rein in die einzelnen Geschichten und in die damalige Zeit. Und ganz nebenbei kommt auch noch raus, wie wir beide das damals alles erlebt haben.
Im Fasching, im Karneval, bin ich als Thomas anders gegangen.
Oh.
Fuck You Very, Very Much gibt es ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von ARD Kultur.